Einmal im Jahr kommen alle Grünen zusammen für das Großevent des Jahres, die Bundesdelegiertenkonferenz. Dort wurde dieses Mal Robert Habeck zu unserem Kanzlerkandidaten gewählt und zum ersten Mal waren auch 4 Pixelgrüne vertreten, dank der Unterstützung von Netzbegrünung. Spontan haben wir uns dazu entschieden, auf der BDK zusammen mit VertreterInnen der Netzbegrünung eine Podcast-Folge live aufzunehmen, ohne Vorbereitung. Dieses Experiment könnt ihr jetzt hier oder auch auf der Podcast-Webseite der Netzbegrünung podcast.netzbegrünung.de hören. Viel Spaß beim Hören!
Ja, hallo. Wir starten gerade unseren ersten Podcast-Versuch live von der BDK 2024 der Bündnis 90 Die Grünen aus Wiesbaden. Wir haben hier am Stand der Netzbegrünung einen kleinen Podcast-Stand aufgebaut und zu Gast hier Toni und Tim von den Pixelgrünen, die auch einen Takeover bei uns gemacht haben. Hallo.
Hallo.
Moin.
Schön, dass ihr da seid. Ich frage einfach mal ganz direkt an und frage, was war eure Erfahrung? Ist das eure erste BDK, wo ihr als Pixelgrüne offiziell auftritt? Was seid ihr überhaupt?
Zum einen, wir sind die Pixelgrünen, die Gamer-Community der Grünen. Das war unsere erste BDK. Und wir versuchen, mehr Leute fürs Spielen zu begeistern. Ich wage zu behaupten, das hat ganz gut funktioniert, weil ich habe mir den Mund ziemlich fusselig geredet mit vielen Leuten, die so zum Thema Gaming gar keinen Bezug haben. Ja, Entschuldigung. War auf jeden Fall sehr spannend.
Die Pixelgrünen gibt es auch erst seit 2 Jahren jetzt ungefähr. Das heißt, wir sind immer noch recht frisch. Und man merkt aber dennoch, dass uns viele Leute schon kennen. Und jetzt aber mit dem BDK-Auftritt sind es nochmal mehr Leute, die uns zum ersten Mal auch nochmal mehr kennenlernen. Und ich glaube, das ist voll die gute Möglichkeit auch zum Netzwerken, auch wenn wir so ein bisschen abgelegen sind oben im zweiten Stockwerk. Und ich habe mich auch sehr gefreut, dass wir es mit Netzbegrünung zusammen machen. Das war richtig cool. Und ja, ich weiß nicht, also ich finde das richtig cool. Vielleicht findet ihr es auch richtig cool.
Also ihr habt eben gesagt, ihr habt schon gute Gespräche geführt. Aber ist denn hier tatsächlich auch eure Zielgruppe vertreten?
Unsere Zielgruppe. Also das ist eine total spannende Frage, weil mir wird häufig gesagt, Gaming, das ist ja voll das Nischenthema. Das hat ja gar keine politische Relevanz und das ist nur für junge Leute irgendwie wichtig. Wir sehen aber auf unserem Server, dass da ganz viele Altersgruppen auch vertreten sind. Wir haben halt nicht nur junge GamerInnen auf dem Server und haben jetzt nicht nur eine grüne Jugend da, sondern wir haben auch die ganze Games, nicht die ganze Branche, das wäre schön. Wir haben auch Teile aus der Games-Branche bei uns auf dem Server. Wir haben EntwicklerInnen, wir haben ja heute Say No More ausgestellt, die sind auch bei uns auf dem Server, dadurch haben wir uns quasi mit denen vernetzen können, die haben uns das Spiel gestellt. Wir haben auch mit denen schon eine eigene Podcast-Folge aufgenommen, ich weiß nicht, ob ich Schleichwerbung machen darf. Pixelgrüße, einmal reinhören.
Da immer.
Ich hätte auch gern so geiles Podcast-Equipment wie ihr, das ist insane.
Der Neid ist da.
Also ja. Wir müssen hier ganz offiziell dazu sagen, das ist nicht unser Podcast-Equipment. Wir können uns das auch nicht leihen, sondern wir sind Robert, der da im Hintergrund in der Technik sitzt, sehr, sehr dankbar, dass er gesagt hat, hey, ich habe so krasses Equipment, lass das doch mal auf der BDK, auf der Bundesdelegiertenkonferenz von Bündnis 90 Die Grünen ausprobieren.
Ja, voll geil.
Ich hätte noch so ein paar grundlegende Fragen, bevor wir jetzt zu diesem Spiel gehen und was ihr hier am Stand gemacht habt. Und zwar, also ich bin auch Mitglied von Bündnis 90 Die Grünen. Ich bin Sammy, ich bin Geschäftsführer der Netzbegrünung. Ich habe vor 2 Jahren, glaube ich, so eine Mail gekriegt von der Bundesgeschäftsstelle. Und da war so ein Link zu den, hey, die Pixelgrünen starten jetzt irgendwie. Und dann gab es, glaube ich, einen Link zu eurem Discord-Server. Ich glaube, das meintest du auch gerade, als du Server gesagt hast.
Ja.
Vielleicht erklärst du mal, wie kam es überhaupt dazu? Warum habt ihr gedacht, Gaming ist was Politisches? Und vielleicht auch, was ist eigentlich Discord?
Was ist er? Okay, fangen wir mal von hinten an. Discord ist, und das ist für Netzbegrünung ein bisschen untypisch, eine Closed-Source-Software für Server, für GamerInnen vor allem. Das ist deren Audience. Und wir haben uns als Pixelgrüne gesagt, wir wollen dort sein, wo GamerInnen sind. Und damit erreichen wir die, glaube ich, am einfachsten. Wir haben jetzt aktuell über 500 Mitglieder auf dem Server und wir sagen als Pixelgrüne übrigens auch, Mitglied ist, der bei uns auf dem Server ist, um möglichst barrierearm zu sein und möglichst wenig Hürden zu haben einfach. Das ist unser Anliegen. Und ich glaube, wenn man sich mal anschaut, 70-90% der jungen Leute spielen regelmäßig. Das ist eine riesige Gruppe an Menschen, die wir potenziell erreichen können, die aktuell sehr wenig politisiert sind. Wir haben auf jeden Fall das Anliegen, dass wir die auch erreichen können. Jetzt gerade auch in der Bundestagswahl wird das, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema, dass man diese Zielgruppe anspricht, weil persönlich, ich hatte auch eine Zeit, wo ich nicht politisiert war. Ich habe immer nur einmal im Jahr was mitbekommen, wenn über Games berichtet wurde, das war bei der Gamescom. Dann wurde gesagt, hey, schau mal, wie lustig die Leute da aussehen, wie die rumlaufen. Und dann waren auch dann irgendwie die Politiker, die da einmal rumgegangen sind. Und das war's dann. Das war alles, was ich mitbekommen habe. Von der eigentlichen Politik hinter der Games-Szene und Games-Branche in Deutschland habe ich nichts mitbekommen. Und ich habe auch nicht gedacht, dass PolitikerInnen sich dafür interessieren. Aber ich kann, glaube ich, guten Gewissens sagen, ich glaube, die Grünen sind die Partei für Games. Also, wenn ich mich umschaue bei anderen Parteien, dann sind die wirklich neidisch darauf, wie viel Support wir bekommen als Pixelgrüne. Wie du gerade meinst, die Bundesgeschäftsstelle hat diese E-Mail rausgeschickt. Ich wusste davon übrigens gar nichts. Ich bin erst später in den Vorstand gekommen, als dann die Gründung war quasi. Und wir haben auch Support von denen. Wir haben zum Beispiel auch den Minecraft-Server finanziert bekommen von der Bundesgeschäftsstelle. Wir haben eine eigene Ansprechpartnerin dort. Weil die das Vorhaben richtig cool finden. Die finden es wichtig, digitale Vernetzung zu haben, eben auch da, wo Leute halt schon sind, vor allem die GamerInnen. Ich glaube, das wird als wichtiges Thema wahrgenommen. Und dann haben wir jetzt seit 2 Jahren versucht, uns stetig aufzubauen. Wir haben kontinuierlich auch politische Arbeit gemacht. Wir haben ganz am Anfang direkt auch einen kritischen Brief ans Wirtschaftsministerium geschickt, als die Förderungsstopps waren für die Game-Studios. Und das ist ja aktuell aber in grüner Hand. Michael Kellner kennt uns aber auch. Wir haben auch mit ihm eine
parlamentarische Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, sagen wir mal für die Hörerinnen und Hörer dazu, die das jetzt nicht sofort wissen.
Beauftragter für den Mittelstand und offizieller Ansprechpartner der Bundesregierung für die Kultur- und Kreativwirtschaft. Übrigens auch ein Bus hier, der ausgestellt ist auf der BDK unten. Ne? Gerne mal vorbeischauen, werde ich wahrscheinlich wieder auch noch machen. Mit dem sind wir auch im Gespräch und haben auch einen Podcast mit ihm aufgenommen, weil er kümmert sich ja um die Förderstruktur, zum Beispiel die Games-Branche. Und Say No More ist auch ein Spiel, was über Fördermittel auch teilweise entstanden ist. Da aber nicht über Bundesfördermittel, sondern über die Fördermittel aus der Landesförderung aus Berlin-Brandenburg, Medienboard Berlin-Brandenburg.
Ja, das freut uns natürlich, dass du sagst, dass die Grünen diejenigen sind, die sich dafür am meisten einsetzen. Das kann ich tatsächlich unterstützen. Ich bin viele Jahre Sprecherin der Bundesarbeitsgemeinschaft Medien und Digitales gewesen und wir haben uns tatsächlich schon vor vielen Jahren für E-Sport eingesetzt, dass der anerkannt wird und all diese Dinge. Und also ich möchte nochmal darauf eingehen, dass du sagst, 70-90% der jungen Leute spielen, aber da muss man ja nicht aufhören. Also sowas wie Gamification ist ja jetzt so ein Buzzword, ne, was überall vorkommt. Und das zählt ja in viele Bereiche auch eben für ganz andere Zielgruppen. Und seid ihr da auch dran, dass ihr da versucht, andere Leute anzusprechen?
Ja, definitiv, weil Spiele sind ja nicht nur zum Zeitvertreib, sondern gerade das Thema Gamification, aber auch zum Beispiel Lernspiele oder wenn man jetzt an Corona denkt, wo auf einmal der Unterricht von zu Hause stattgefunden hat und dann gab es diese Lern-Apps. Das ist ja ein sehr weites Feld. Spiele sind ja ein sehr weiter Begriff. Das ist ja ein Medium, was für vielfältig verwendet werden kann. Und unter anderem haben wir uns da ja auf die Fahne geschrieben. Wir haben das Bestreben, so eine öffentlich-rechtliche Games-Mediathek ins Laufen zu bringen, wo solche Sachen gesammelt werden, wo zum Beispiel auch geförderte Projekte gesammelt werden, aber eben auch für Lehrer oder eben also für Lehrerinnen einfach Materialien gesammelt werden, online wie offline Materialien, weil Spiele nicht nur Spiele sind. Und das Thema Gamification findet sich aber auch zum Beispiel in Museen und so weiter. Es ist, ich sag mal so, jeder, der sagt, ich spiele nicht gerne, hat nur noch nicht das richtige Spiel gefunden.
Stichwort richtige Spiele und Museen. Ich war letztens im Rummelt-Forum und die hatten eine VR-Station in diesem Museum. Und das fand ich voll cool, weil es war nicht unbedingt ein Spiel. Du hast dich in verschiedene Zeitbereiche der Geschichte zurückversetzt. Zum Beispiel, keine Ahnung, du warst auf dem Brandenburger Tor und hast dann zugesehen, wie Napoleon da einwandert. Und das finde ich, ist eine Erfahrung, die bleibt einfach viel mehr hängen, als wenn ich das lese. Ich habe kaum was mitgenommen aus meinem Besuch beim Hummelforum, außer das. Und halt die schönen Sachen, die da waren. Aber das ist es halt genau, glaube ich, dass sowas einfach viel mehr hängen bleibt bei uns, weil wir nehmen halt auch Games ganz anders wahr. Wenn du dir mal anschaust, wie Leute zum Beispiel wegzucken, wenn eine Munition auf die zukommt oder so. Manche Leute machen das noch, weil sie es nicht abtrainiert haben. Das ist so, weil wir in unserem Gehirn die digitalen Welten auch wahrnehmen wie eine echte Welt. Das wird genau dort abgespeichert, wo auch echte Welten abgespeichert werden und auch wahrgenommen werden. Das kann man sich ein bisschen abtrainieren, dass man jetzt nicht auf einmal mitbewegt sich. Aber das mir passiert das auch noch, dass ich manchmal auch so Erinnerungen an bestimmte Orte in Spielen habe, wenn mir zum Beispiel gerade jemand schreibt. Dann denke ich mir, oh, das habe ich ja genau dann erlebt, als ich hier in dem Spiel war. Das ist total verrückt. Also wir nehmen das echt sehr, sehr wahr. Und das ist sehr hilfreich, wenn das auch genutzt wird, so in Spielen.
Das Thema Immersion kann halt einfach, das ist halt ein unterschätzter Punkt, wenn man sich überlegt, ich gucke mir einen Film an, ja, ich kann mich in die Welt hineinversetzen, aber ich nehme nicht teil. Gerade dieser Aspekt der Teilnahme, des selber Einwirkens, Themen können ganz anders erlebt werden. Dieser Punkt, wirklich eine Welt zu erleben oder auch selber zu entwickeln, weil man sich ja eigene Vorstellungen macht, weil man selber Sachen entdecken kann. Es macht einen Unterschied, ob ich mir in einem Museum verschiedene Sachen angucke und ich kann mir die verschiedenen Ausstellungsstücke durchlesen, oder ich folge vielleicht einem Forscher, der gerade selber diese Sachen entdeckt. Vielleicht mache ich auch eine Zeitreise dahin, um mal so Gespräche zu hören, wie diese Themen entstanden sind. Das ist ein Punkt, der immer noch meiner Meinung nach sehr unterschätzt wird, aber wo ich eben auch, beziehungsweise wo wir die Hoffnung haben, darüber auch mehr Angriffspunkte zu finden, zu sagen, hey Leute, unterschätzt das Thema bitte nicht, nehmt es ernst. Es ist nicht einfach nur ein Zeitvertreib oder vielleicht auch ein Wirtschaftsfaktor, sondern es ist sehr viel Lernpotenzial da drin.
Sehe Gaming immer so ein bisschen als Flucht aus der Realität. Also ich zocke selber auch.
Eskapismus.
Eskapismus ist voll schön. Da bin ich in irgendwie einer anderen Welt, kann mich in andere Systeme reindenken. Was ihr jetzt aber so erzählt habt, ist so dieser pädagogische Mehrwert. Ich frage jetzt einfach mal ganz dreist, macht das Gaming nicht langweilig? Wenn man da immer irgendwie was bei lernen muss, kann ich nicht einfach auch mal irgendwie auf dem Sofa hocken und Candy Crush spielen oder Hades zocken und in der Welt von einem Roguelike untergehen?
Absolut, absolut. Das war ja nicht der Punkt. Es ging ja nicht darum, dass jedes Spiel ein Lernspiel sein muss. Aber Spiele können eben so einen Lernwert haben. Und zum Beispiel, da würde ich jetzt mal ganz eiskalt sagen, Say No More. Es ist ein super witziges Spiel. Der Punkt ist, man beginnt als Praktikant in einer Firma und natürlich, man muss dem Chef gefallen, die Kollegen sollen ihn mögen, natürlich gibt man sein Mittagessen ab, ich mache natürlich Überstunden. Aber man sagt nur noch ja, man sagt nur ja, man sagt nur... Man könnte auch mal Nein sagen. Und die Kraft des Nein-Sagens in einem lustigen Spiel, was so ein bisschen Shooter-Mentalität hat, wo du den Leuten einfach mal so Nein entgegenkommst. Nein, ich hol dir keinen Kaffee. Nein, mach deine Überstunden selber. Super witzig, super kurzweilig. Man nimmt trotzdem was mit. Es ist der Punkt, ich spiele und ich nehme hintenrum was mit. Es ist nicht dieses im Vordergrund was lernen, nicht dieses reingeprügelt bekommen, nicht dieses, ich muss jetzt hier Vokabeln lernen und dann kriege ich Punkte und dann kann ich mir eine neue Waffe kaufen. Cool, sondern nein, das ist so alles zufällig. Zum Beispiel Assassin's Creed ist ein super Beispiel. Macht super viel Spaß. Je nachdem, welchen Teil man spielt, kann man sich zum Beispiel in Rom orientieren.
Ja,
also ich, zu Say No More muss ich kurz sagen, du hast vollkommen recht. Ich durfte es gestern bei euch ein bisschen anspielen. Das hat schon Spaß gemacht. Vielleicht ganz kurz, wie seid ihr drauf gekommen auf dieses Spiel?
Wir haben damals noch unsere alte Sprecherin Franzi gehabt, die Kontakt zu Marius Winter hatte. Die haben auch schon zusammengearbeitet und haben dann bei uns eine Podcast-Folge auch aufgenommen, die jetzt auch als Archivfolge noch bei uns nachhörbar ist, wo es um die Entwicklung von Say No More ging und um die Berliner Games-Szene. Und wir dachten uns, das wäre erstmal eine schöne Geste, wenn wir die wieder mit aufnehmen. Und es ist aber auch, glaube ich, ein Game, was sehr gut zu uns passt von den Werten her, weil wie Toni gerade schon meinte, das hat viele Themen, keine Ahnung, 4-Tage-Woche wird auch drauf angespielt oder halt ja, diese ganzen unnötigen Aufgaben. Das sind alles Themen, die sind uns, glaube ich, als Grüne auch wichtig. Und deswegen war das ein sehr gutes Match. Und ich wollte gerade noch sagen, ich studiere auch Game Design und ich versuche gerade ein Serious Game zu machen mit meinem Team. Serious Games, das sind Games, die eher ernstere Themen ansprechen. Und ich würde halt sagen, Say No More ist auch ein Serious Game, weil es eben diese Werte mit drin hat, aber nicht sich trotzdem nicht damit berüstet, ein richtiges Game zu sein. Und ich glaube, das macht es so erfolgreich. Man hat gesehen, dass das viele internationale Let's PlayerInnen noch aufgegriffen haben, die das als lustiges Spiel wahrgenommen haben und das dadurch aber auch voll gut ankam. Und das hat auch Awareness geschafft für das Thema. Und wenn ja manche Serious Games vielleicht die Themen eher so ein bisschen dick aufdrücken, dann machen die vielleicht auch keinen Spaß. Also das, was meine Profs mir gesagt haben, Serious Games machen oft keinen Spaß. Und ich glaube, da muss man sich auch so ein bisschen stellen, dass Spiele halt auch Spaß machen müssen und darüber halt Sachen verbreiten. Und ich glaube, wenn ihr sagt, hey, dieses Serious Game, das macht mir keinen Spaß, dann es liegt nicht an euch, es liegt am Spiel. Muss man halt auch vertreten.
Und dazu, es sind ja nicht nur Serious Games, bei denen man was lernt. Wenn ich jetzt überlege, zum Beispiel einfache Handels- und Verknüpfungsketten, wie Sachen funktionieren. Anno 1602, ein super witziges Spiel. Man hat super viele Verwaltungspunkte, wo man sich denkt, Verwaltung oder Organisation, wie kann das denn schon so? Es ist ein sehr amüsantes Spiel, aber wer sich nicht mit dem Thema Handel oder eben Wirtschaft je auseinandergesetzt hat, lernt da sehr rudimentär, dass bestimmte Sachen nicht funktionieren, wenn die nicht angebaut werden. Und naja, wenn man mit einem anderen Land in Konflikt ist, auf einmal handeln die nicht mehr mit einem. Man lernt in sehr vielen Spielen was, ohne dass das überhaupt mal je der Punkt wird.
Kann das auch in die falsche Richtung gehen? Also, ich möchte jetzt nicht so eine langweilige Killerspieldebatte aus den Nullerjahren ausmachen, aber wir haben ja, glaube ich, gerade auf Steam, so einer großen Gaming-Plattform, die Debatte, dass da schlecht moderiert ist. Ich glaube, ihr habt ja auch bei den Pixelgrünen so ein bisschen den Sinn gesehen, hey, wir wollen da Leute empowern, wir wollen die zusammenbringen. Aber das machen ja vielleicht auch Leute, die nicht so edle Motive haben. Es gibt bestimmt auch SpieleentwicklerInnen, die vielleicht von der Alt-Right-Bewegung kommen. Ist das auch eine Gefahr für uns?
Definitiv. Ich hätte es tatsächlich nicht mal nur auf die Alt-Right-Ecke zusammengefasst, sondern alleine die Perspektive, aus der Spiele entwickelt werden. Wenn man bestimmte Perspektiven immer wiederholt, prägen sich bestimmte Bilder ein. Es ist jetzt leider doch ein bisschen, Killerspieldebatte eigentlich nicht, aber wenn man immer dasselbe Feindbild propagiert, weil man immer dieselben Themen behandelt, weil die einen interessieren, dann prägen sich bestimmte Feindbilder einfach wieder ein, obwohl die nicht mehr aktuell sind. Und natürlich auch, wenn man nicht mit den Leuten redet, um mal die andere Seite zu beleuchten. Die Schwierigkeit der Darstellung ist in allen Medien gleichermaßen vorhanden, finde ich. Aber auch zum Thema Alt-Right-Bewegung, natürlich, wenn die Inhalte nicht moderiert werden, wenn mal nicht auf die Spiele geguckt wird oder zum Beispiel jetzt bei Steam, wenn quasi das Anklagesystem läuft, im Sinne von, solange kein Fehler gefunden wird, darf das Spiel vorhanden bleiben. Ja, dann kann sehr viel schiefgehen. Ich finde da aber viel schwieriger, und ich glaube, da kann Tim, glaube ich, gleich noch ein bisschen mehr zu sagen, das Thema Dark Patterns. Das Thema, Dark Patterns.
Kann ich gerne erklären. Also Dark Patterns ist Game Design ein Begriff für Spielmechanismen, es gibt ganz viele. Es gibt halt die Game Design Patterns, die sind halt gut, und es gibt Dark Patterns, die sind schlecht. Schlecht aber nur in dem Sinne, dass die zum Beispiel süchtig machen, dass die zum Beispiel, das sind zum Beispiel Glücksspielelemente, das sind alles diese Elemente, die,
wenn ich bei Candy Crush mich jeden Tag einloggen muss, um nicht Belohnung zu kriegen.
Geht in die Richtung.
Und das sind so versteckte Sachen, die man nicht im ersten Moment sieht. Also nicht auf den Button klicken, damit ich was machen muss, sondern es sind Dinge, die im Hintergrund laufen, die ich da nicht mitkriege.
Der unbewusste Zweimal, wenn ich mich heute nicht einmal einlogge, verpasse ich meine 7-tägige Streak, um diesen Bonus zu bekommen.
Das wird glaube ich, sogar verboten, so Login-Events. Das ist auch eine Sache, die man sich anschauen muss. Wir haben aber auch im Positionspapier nur stehen, dass wir das nicht verbieten und dass wir kritisch dagegenüber sind, weil wir sehen halt auch, Spiele finanzieren sich auch darüber, indem sie halt Leute, süchtig machen. Und es gibt auch Dark Patterns, die sind nicht so wahrgenommen als schlechte Elemente. Sowas wie soziale Elemente ist auch theoretisch ein Dark Pattern, weil FreundInnen binden einander ein Spiel. Das ist auch ein Dark Pattern, sozialer Druck. Aber das ist was man nicht als negativ wahrnimmt, und wo ich auch sagen würde, es ist nicht negativ. Und im Gleichen, manche Elemente, die halt süchtig machen, machen auch Spaß. Dadurch machen sie ja überhaupt süchtig. Deswegen sagen wir, dass wir kritisch damit sein sollen, dass das ein guter Mix bleiben sollte. Und wenn immer gesagt wird, ja, die Games-Industrie, die verdient ja so viele Milliarden, wenn man sich dann aber mal anschaut, was sind denn die Games, die Milliarden verdienen, Fortnite, Genshin Impact, dann sind das vor allem Games, die sehr, sehr viele Dark Patterns benutzen.
Der Punkt ist, glaube ich, also den ich damit auch anbringen wollte bei diesen Dark Patterns, wie sie verwendet werden, was am Ende der Zweck ist, und auch so ein Punkt eben, wie Tim gerade eben schon meinte, wie man eben über Spiele, die offiziell keine Glücksspiele sind, so ein bisschen dafür angeworben wird, sich doch mal mit Glücksspielen auseinanderzusetzen, weil, wenn ich jetzt bei Candy Crush immer an dem Rad drehe und immer was gewinne, das mache ich jetzt 2-3 Jahre lang, dann habe ich doch im Hinterkopf, immer wenn ich an dem Rad drehe, werde ich auch irgendwas gewinnen, oder dann muss ich halt einfach nochmal spielen. Und auf einmal wirken Glücksspiele gar nicht mehr so schlimm, weil ich habe ja im Kopf, irgendwann werde ich schon gewinnen. Und diese Hemmschwelle, die dann sinkt, und auch natürlich zum Beispiel das Thema Lootboxen war ja auch sehr lange sehr aktiv, wie mit sowas umgegangen wird, und auch wie bestimmte Spiele versuchen, das Thema wieder einzubringen, ohne es offiziell auf der Fahne stehen zu haben. Also es gibt sehr viele Bereiche, in denen Spiele schiefgehen können. Aber auch da würde ich jetzt einfach mal behaupten, es ist wie in allen Medien so, es gibt gute und schlechte Beispiele, und man muss halt gucken, und man muss sich kritisch damit auseinandersetzen.
Ich glaube, das kritische Auseinandersetzen ist auch ein Anliegen von Pixelgrün, weil aktuell in der Politik wird häufig zu schnell über Themen in der Gamespolitik geurteilt. Wenn man jetzt sich das Thema Lootboxen anschaut, dann wird sofort gesagt, okay, verbieten. In unserem Positionspapier haben wir aber erstmal gesagt, wie wäre es, wenn wir erstmal die Altersgrenze hochschrauben? Weil zum Beispiel sehe ich in meiner Umgebung das Problem, viele jüngere Leute, also wenn ihr euch mal anschaut, das beliebteste Mobile Game aktuell ist immer noch Genshin Impact und das wird vor allem von jüngeren Leuten gespielt auch. Also ich meine 12, 13, 14, vor allem auch viele Mädchen, die dann dort lernen, Glücksspiel zu normalisieren. Also die Nichte von meiner besten Freundin, glaube ich, war es, hat 200 Euro als 13-Jährige in Genshin Impact ausgegeben und hat dafür nicht viel Gegenwert bekommen. Also sie hat vielleicht zwei Charaktere bekommen, die nicht viel Value hatten.
Wir erklären kurz Lootboxes. Das ist so wie früher, wenn ich mir so ein Päckchen Karten Magic the Gathering oder ähnliches gekauft habe und dann sind da verschiedene Gegenstände drin, weiß aber vorher nicht, welche das sind.
Also es ist unterschiedlich von Spiel zu Spiel. In dem Gacha-Genre, was aktuell sehr beliebt ist, das kommt aus dem asiatischen Raum, ist es so, dass die Spiele sagen, hey, ab so und so viel ziehen mittlerweile ist es so, dann bekommst du was garantiert. Garantiert heißt in dem Fall aber, dass du dann schon, wenn du das über Game Geld machst, es gibt halt auch die Möglichkeit, das zu verdienen hier im Spiel. Dafür musst du aber sehr, sehr viel Zeit reinstecken und sehr regelmäßig spielen. Dann bezahlst du gut mal 100 bis 150 Euro pro Charakter. Und dann haben diese Charakter aber auch noch irgendwie verschiedene Level, die, wenn du die mehrmals ziehst, und das ist für Free-to-Play-Spieler dann gar nicht mehr möglich, dass sie noch stärker werden. Und es gibt halt Leute, die geben dann für jeden neuen Charakter, der rauskommt, und die kommen ungefähr alle, ja, 6 Wochen raus, geben die mehrere 1000 Euro aus. Ah, das ist sehr viel Geld. Dadurch finanzieren die sich. Und deutsche Studios machen sowas aktuell noch nicht. In der Regel machen die dort nicht so beliebte Games. Und ja, aber ich sag mal, man muss da halt wirklich vorsichtig mit sein und halt auch schauen, dass man nicht zu viel reinballert. Im Endeffekt wollen wir aber auch, wir wollen ja auch Games als Wirtschaftsgut haben, ne? Also Games sind ja Kreativwirtschaft. Und da müssen wir ganz genau darauf achten, wodurch die dann ihr Geld halt auch machen. Und ja.
Das heißt, euer Politikansatz ist jetzt nicht so aus einer VerbraucherInnen-Schutzecke, dass man die GamerInnen schützen muss, sondern ihr habt das auf vielen Ebenen. Das heißt, ihr wollt auch gleichzeitig diese Wirtschaftsförderung, Start-up-Förderung ist da ja vermute ich mal ganz klassisch. Ich habe aus Berlin irgendwie Dorfromantik vor kurzem gespielt. Tolles Spiel, wo ich das erste Mal so ein BMWK-Förderlogo gesehen habe.
Es kommt aus meiner Hochschule.
Ja, toll. Also das heißt, ich versuche es mal konkret zu machen. Was sind eure politischen Ziele? Also ist das Wirtschaftspolitik? Ist das Verbraucherinnenschutzpolitik? Kann man das überhaupt klar eingruppieren? Oder ist Gaming-Politik ein komplett neuer Bereich?
Ich würde sagen, es geht tatsächlich, naja, nicht in einem komplett neuen Bereich, sondern es sind einfach viele Aspekte. Auf der einen Seite setzen wir uns schon für den Verbraucherschutz ein, dass man eben Klarheit und Transparenz fordert an bestimmten Punkten, dass man sagt, okay, an bestimmten Ecken muss zum Beispiel die Idee mit der Altersgrenze, dass man sagt, naja, nicht jeder sollte mit diesen Lootboxen sich auseinandersetzen müssen, wenn man vielleicht einfach noch nicht mündig genug dafür ist, zu sehen, wie viel und wie schnell man da auch investiert und verliert. Aber eben auch natürlich gerade aus dem Wirtschaftsaspekt zu sagen, man muss damit aber eben auch sich finanzieren können. Wir haben ja auch Entwicklerinnen und Entwickler auf dem Server, die da eben auch einfach, naja, die da tagtäglich sich mit auseinandersetzen müssen. Hey, ich möchte jetzt ein Spiel entwickeln, aber ich muss auch jeden bezahlen können. Und ja, das ist ein sehr komplexes Thema, was eben viele Bereiche anspricht. Und man kann nicht sagen, dass man das nur für einen, also zum Beispiel jetzt für die Entwickelnden oder nur für die Verbraucher quasi beleuchten kann.
Was ich, glaube ich, auch noch ganz interessant finde zu erwähnen ist, wir haben ja zumindest ein liberales Pendant, die liberalen GamerInnen und die liberale Gaming-Allianz. Und die anderen Parteien haben eigentlich keine Gaming-Organisationen bis jetzt. Und da fällt uns auf, dass die deutlich mehr tatsächliche GamerInnen haben, die halt auch eher den Fokus auf E-Sport legen, auf kompetitives Spielen. Und bei uns, bei den Pixelgrünen, haben wir sehr viel mehr EntwicklerInnen. Wir haben sehr viel mehr die Branche bei uns vertreten, was total interessant ist, weil eigentlich voll gut ist.
Ja.
Dadurch wollen wir aber auch so ein bisschen, ja, es ist schwer zu verbinden, alles zusammen, aber wir wollen gleichzeitig GamerInnen schützen und halt auch eine Stimme für GamerInnen sein, aber halt auch für EntwicklerInnen, die in Deutschland entwickeln wollen, und wir wollen das halt auch fördern. Im Endeffekt, ich meine, ich studiere ja auch selbst Game Design, ich würde gerne in der Branche arbeiten später, und das ist eine sehr, sehr umkämpfte Branche auch. Es ist nicht einfach, in Deutschland ein Spielestudio zu haben, und gerade im internationalen Vergleich locken halt andere Länder mit günstigeren Steuern, mit Förderprogrammen, mit einer sowieso schon guten Games-Kultur dort. In Deutschland ist es ein bisschen schwerer und da wollen wir halt auch schauen, dass das erleichtert wird. Im Endeffekt, das hat der Gameverband mal gesagt und ich mag das eigentlich, den Gameverband eins zu eins zu zitieren, aber Games sind die Wertschöpfung der Zukunft oder eine der Wertschöpfungen der Zukunft, weil es an sich auch eine eher nachhaltige Branche ist. Vielleicht kommen wir auch nochmal auf Nachhaltigkeit zu sprechen, weil das ist auch ein wichtiges Thema für Pixelgrüne. Ja, also wir versuchen so ein bisschen alle zu vertreten und halt in die grüne Politik dann dafür eine Brücke zu sein.
Ich möchte mal nochmal auf einen ganz anderen Aspekt kommen. Ich glaube, es gibt ja keine Branche, wo das Angebot so unterschiedlich ist für Jungs und für Mädchen.
Ja.
Das ist ja wirklich ein krasser Gap, der dazwischen ist. Es gibt Spiele, die wirklich nur Mädchen spielen und gerade bei den Jüngeren, ne, nachher mag das sein, dass sich das ein bisschen ausstreckt. Gibt es da eigentlich auch Bestrebungen, das irgendwie ein bisschen anzunähern oder da wirklich die Mädchen aus dieser rosa-roten Ecke rauszuholen und die Jungs aus der FIFA-Ecke?
Definitiv. Das Problem, was ich jetzt, beziehungsweise was wir da auch bei sehen, ist, die Verantwortung liegt jetzt endlich immer noch bei den Entwicklern, bei den Entwicklerinnen, weil natürlich kann man sagen, wir möchten uns dafür einsetzen, dass Spiele diverser werden oder dass man zum Beispiel auch sagt, wir möchten vielleicht die Förderung dafür auslegen. Es wäre schön zu sagen, das Ganze geht, naja, von dieser klaren Blau-Rosa-Trennung weg. Und das ist auch hoffentlich die Entwicklung, in der es in die Zukunft hingeht, weil man auch einfach merkt, naja, wenn man mal genauer guckt, wer eigentlich was spielt. Es gibt ja auch, wenn man sagen, naja, nur weil jemand laut spielt, heißt das nicht, dass da nicht auch leise gespielt wird. Wie viele weibliche Personen zum Beispiel bestimmte Spiele spielen, aber einfach nie in einem Voice-Chat sind, weil eben, naja, die Erfahrungen in einem Voice-Chat furchtbar sind. Spricht halt leider auch dafür, dass da die Spielendenkultur sich entwickeln muss. Und also wir sind da auch definitiv der Meinung, dass es eben nicht nur einen organischen, diverseren Ansatz geben muss, sondern auch, dass man da kulturell, wenn man sagt, so Spiele an sich werden anders wahrgenommen, das Bewusstsein entwickelt sich anders, dass auch dann einfach so ein bisschen diese Entwicklung von, ach so, ich vermarkte das jetzt nur an Mädchen oder nur an Jungen, dass sich das auch ändert. Weil, naja, wenn ich ein Spiel an alle vermarkte, dann schränke ich mich auch als Entwickler, als Entwicklerin nicht ein, sondern ich erweitere letztendlich einfach nur die Gruppe der Spielenden.
Es ist auch sehr interessant. Also man hat Games wie Overwatch oder Valorant, wo man eine diverse Auswahl an Charakteren hat und man merkt da, dass es mittlerweile immer mehr Frauen und Flinterpersonen gibt, die diese Spiele spielen, dann aber eher geneigt dazu sind, bestimmte Charaktere zu spielen. Zum Beispiel spielen Overwatch vielleicht ja die Supportrolle eher Frauen. Ich persönlich auch. Ich bin tatsächlich eher der, ich sag mal, weibliche Gamer-Typ. Ich bin aufgewachsen mit Sims und Aufbauspielen und habe die voll gerne auch gespielt. Ich habe ein MMO gespielt, wo man nur als Mädchen spielen kann und Pferde reitet. Das ist mein Ding. Da würde ich gerne ein Praktikum auch mal machen. Ich bin da halt sehr offen für und gleichzeitig aber auch meine beste Freundin, die mir übrigens dieses Pferdespiel gezeigt hat, spielt aber auch andere Games. Spielt auch sowas wie Red Dead Redemption, was mir zum Beispiel schon zu brutal war. Und in Valorant werde ich gecarried von einer Kommilitonin von mir. So, die ist viel besser als ich. Und ihre Freundin auch. Die sind alle besser als ich. Ich glaube, es löst sich ein bisschen mehr auf mittlerweile. Es ist aber auch so, dass es gibt da diese festgelegten Strukturen, die muss man auch sehen. Es gibt vor allem, wie du meinst, die FIFA-Jungs. Und FIFA bringt es auch mit Rootworks nochmal ein ganz interessantes Thema. Jedes Jahr das gleiche Spiel, alle, das ganze Team gelöscht, nochmal neu kaufen, super. Die spielen das halt, das liegt aber auch damit zusammen, dass in Fußballvereinen, glaube ich, vor allem Männer und Jungs sind. Ich glaube, wenn es mehr Frauen in den Vereinen geben würde, dann würden sich halt auch mehr Frauen für Fußball interessieren und dann halt potenziell auch für FIFA sich interessieren und das zusammenspielen.
Das ist ja gerade genau das Gegenteil von diesem Eskapismus, den wir vorhin hatten, sondern eine Reproduktion der Realität in der Gaming-Szene.
Es trifft tatsächlich auch da super das Beispiel, es gibt den Bahnsimulator, es gibt den Landwirtschaftssimulator und ihr werdet es nicht glauben, aber die Leute, die das spielen, machen das meistens auch hauptberuflich.
So viel Leidenschaft möchte man gerne für einen Beruf haben.
Ich würde jetzt nur ganz gerne noch an dem Beispiel Red Dead Redemption tatsächlich anknüpfen, weil das zum Thema männlich-weiblich spielt. Ich habe dieses Spiel von keinem Mann kennengelernt. Ich habe das nur über Frauen kennengelernt, die erzählt haben von der Story. Es ist ein Spiel, wo man im Wilden Westen reitet, schießt, man hat Missionen, wo man tötet. Es ist eigentlich so ein klassisches Jungsspiel.
Ich saßen nur Männer in der Story. Die Protagonisten sind alle männlich.
Ja, genau.
Voll abgeturnt.
Es ist auf jeden Fall ein Spiel, was eigentlich auf den ersten Blick, naja, sehr männlich kodiert ist. Ich habe es, die hauptsächlichen Spielerinnen, die ich da gesehen habe, waren Frauen, die darüber geredet haben, wie sich die Geschichte entwickelt. Und ich persönlich spiele es eigentlich nur, um mir die schöne Landschaft anzugucken.
Vielleicht nochmal auf Nachhaltigkeit, weil das vorhin ein Thema war. Games brauchen viel Energie. Es gibt häufiger, ich weiß nicht, ob das ein Anliegen von der Netzbegründung ist, kannst du vielleicht mal sagen, aber Energieeffizienz von Software?
Das ist natürlich eins unserer Anliegen. Ist für uns wichtig. Wir haben ein Rechenzentrum, das wird, wo das mit grünem Strom versorgt wird, wo wir versuchen, Abwärme zu recyceln. Also natürlich, wir versuchen auch möglichst immer sparsam zu programmieren, auch wenn die heutige Technik das ja nicht mehr in gleichem Maße von einem verlangt, wie das vielleicht in den 90ern der Fall war, als wir noch weniger Schaltflächen hatten.
Ja. Ich war auf der LCOI letztens in Berlin, die Landes-Climate-Something-Konferenz, I don't know. Und da ging es um Klimaschutz. Und es gab einen Vortrag für Open-Source-Software. Und dass die energiesparender sein kann als andere Software. Und dass halt da auch viel Wert drauf gelegt wird, wie viel Energie verbrauchen Apps und andere Software. Es wurde aber nicht drauf eingegangen, wie viel Energie Games verbrauchen. Und dann war ich so, hey Leute, ich studiere Game Design, wisst ihr was? Games brauchen richtig viel Energie. Wahrscheinlich viel mehr als alle Räubs zusammen. Und dann war so, oh ja, das ist ja eigentlich auch ein Ding, was voll wichtig ist. Ich habe auch gelernt, es hat sich dann jemand gemeldet und meinte, es gibt sogar eine Fridays for Future Organisation von SpielentwicklerInnen, was auch ganz interessant ist. Game Devs for Future, glaube ich. Zur Einordnung, ich glaube, Kryptowährungen verbrauchen immer noch mehr Energie als Games. Weil die laufen auch über Grafikkarten, werden darüber geschürft. Die ja auch durch Games.
Thema AI verbraucht noch mehr.
AI auch. Also, ich weiß nicht so, alleine Bitcoin war es, glaube ich, dass so viel Energie verbraucht wie ganz Finnland. I'm not sure. Jedenfalls, Games verbrauchen auch viel Energie. Und wir haben das in der Berliner Fraktion durch Stefan Ziller angesprochen, der im Abgeordnetenhaus. Der hat ja auch Informatik studiert. Und wir haben da geredet über Nachhaltigkeit in Games. Da gibt es zum Beispiel das Games-Nachhaltigkeitssiegel, oder das gibt es noch nicht, sorry, so rum, es soll noch entwickelt werden, aber das Medienboard zum Beispiel sagt, bei anderen Forschungen sagen auch, hey, wenn es sowas geben würde, dann würden wir uns auch gerne daran orientieren, dass zum Beispiel noch nachhaltige Projekte die Förderung bekommen, wenn wir dieses Siegel haben. Ich war dann auf dieser Climate Conference noch bei einem anderen Workshop, wo es dann um Schauspiel eigentlich ging und um Filmstruktur und Nachhaltigkeit. Und dann war ich erstmal so, ich bin erstmal reingegangen, ich dachte mir so, okay, was hat das vielleicht nicht so viel mit Games zu tun? Ich weiß ja aber, dass die Förderstrukturen von Games und Filme oft zusammenlaufen. Das läuft ja alles über die Filmförderungsstrukturen häufig. Bin da reingegangen und dann hat sie erzählt über ein Nachhaltigkeitssiegel. Und dann wurde ich ein bisschen hellhörig, weil sie meinte, sie wäre quasi die erste Person in Deutschland, die zusammen mit ihren Freundinnen da Nachhaltigkeitssiegel für die Filmproduktion angegangen ist. 2019 etwa, glaube ich, in dem Dreh. Also noch gar nicht so lange her, 5 Jahre. Und da ging es eben darum, es war total spannend, keine Ahnung, dass irgendwie die ganzen Schauspieler in Einzelnen chauffiert werden von den Bewegen, dass sie gar nicht mehr alleine gehen können, was irgendwie auch den Grund hat, dass Schauspielerinnen wohl oft zu spät kamen und die deswegen vermeiden wollen, dass wenn die selbst chauffieren mit dem Wagen, dass sie dann nicht mehr zu spät kommen können. Sehr spannend. Aber jetzt die mahnen quasi alle, weil es sich so normalisiert hat, dass sie mit den Autos fahren, alleine, selbst in den gleichen Weg teilen sich. Naja, also es ging um Nachhaltigkeit in der Filmproduktion und halt, dass man dafür ein Siegel braucht. Ein Siegel übrigens nicht kostenlos, sollte man auch dazu sagen. Ich glaube, 500 Euro sind in der Regel so das Ding. Für kleine Studios kann es aber schon ein Brocken sein. Für größere Filmproduktionen hat sie natürlich auch gesagt, ist natürlich nicht ein Brocken. Wenn man sich anschaut, eine Tatortfolge kostet wie viel? 1 Million? Schon viel. Dann ist das nicht so viel. Aber das ist mir aufgefallen, das habe ich auch da angemerkt, in der Gamesbranche gibt es aktuell anscheinend mehrere Initiativen für diese Siegel. Es entsteht so ein bisschen ein Wettbewerb darum auch. Was ich ein bisschen kritisch finde. Also ich würde mir eher wünschen, wenn sowas demokratisch beschlossen wird, was ein nachhaltiges Game ist und was nicht. Und vielleicht können wir jetzt FlexiGoodland dabei auch mitwirken, dass wir da sagen können, hey, das ist Nachhaltigkeit, das nicht. Wir finden bestimmt sowas wie Energiesparoptionen in Games ganz gut. Keine Ahnung, in der Games-Branche ist es ja auch so, höher, besser, weiter. Es gilt ja immer nur, wer die beste Hardware hat, ist irgendwie voll cool und wow, mein Bildschirm braucht unbedingt 200 FPS und ich muss das unbedingt in 4K spielen, weil Full HD reicht mir ja nicht.
Ist das immer noch so?
Es ist immer noch so. Also ich habe immer noch Freundinnen, die damit quasi angeben, wie schnell ihr Monitor ist.
Aber ist das auch in der Games-Entwicklung so? Weil, also mein letztes Beispiel,
ja.
Ich arbeite gerade leider zu viel und komme nicht so viel zum Zocken, aber das letzte Mal, wo ich so wirklich tief in einem Spiel versunken bin, das war Valheim.
Ja.
Und tolles Spiel, hat aber, glaube ich, nur 1 GB Festplattenspeicher gebraucht, weil die haben so eine Grafik, die am PlayStation 1 angelehnt ist. Und da eben nicht, hey, das ist keine schlechte Grafik, sondern das ist Feature. Wir machen das sehr, sehr grundlegend.
Dementsprechend
da vielleicht ein bisschen effizienter.
Die Indie-Szene ist da vor allem ein bisschen offener. Die AAA-Games sind häufig die, die halt mit ihrer Grafikpracht beeindrucken wollen. Und da ja immer, also wir stehen auch gewissermaßen in so einem Innovationszwang dann auch. Also natürlich verkaufen die sie auch wegen spannenden Charakteren, spannenden Storys. Aber berüsten sich halt auch mit toller Grafik. Und ich will das gar nicht schlecht reden, weil ich liebe auch Innovation in Games. Ich finde das richtig geil, so diese Welten zu sehen, was alles technisch möglich ist, und das zu Hause anspielen zu können. Ich finde das richtig gut. Aber man muss natürlich auch schauen, was halt die Strukturen dahinter sind. Und ich meine, künftig wird es halt auch immer mehr. So, es gibt Spielhersteller, die sagen, wir werden künftig die Berechnung von Spielen in Clouds auslagern, weil es gar nicht mehr möglich ist, auf dem eigenen Heimprozessor quasi riesige Welten generieren, wie wir das eigentlich haben wollen, die zu berechnen, dass dann irgendwie die Fahrsimulation ausgelagert wird, dass die Berechnung von, keine Ahnung, NPC-Verhalten ausgelagert wird, sowas alles. Und das wird alles noch viel riesiger, größer und braucht natürlich auch mehr Energie. Ich wünsche, dass alles in erneuerbare Energien sind, sind es auch häufig nicht. Das heißt, da muss man auch ein genaues Auge drauf werfen.
Aber ist da der Shift, dass man die VerbraucherInnen dazu kriegt, dass sie andere Games kaufen? Oder ist da der Shift, dass man die Game Designer dazu bringt, dass sie vielleicht effizienter programmieren, dass sie vielleicht nicht immer nur auf, ich glaube, höher, weiter, besser hast du es gerade genannt.
Also. Noch eine Sache, also bevor Toni dazu vielleicht noch was sagen kann. Dieses Nachhaltigkeitssiegel, das ist vor allem für Game DesignerInnen gedacht. Wenn das an der Förderstruktur gebunden wird, dann ist es halt auch verpflichtend, dass man das benutzt. Ansonsten sind es vor allem die GamerInnen, denen wir das in die Hand legen.
Ich glaube tatsächlich auch, es hängt einfach davon ab, was auch die eigene Hardware leisten kann. Denn, naja gut, alle paar Jahre sich mal vielleicht eine neue Konsole zu kaufen, ist ja das eine. Aber wenn ich einmal in einen Rechner investiert habe, dann kaufe ich mir nicht wegen einem neuen Spiel einen neuen Rechner. Und alleine das beeinflusst ja die Kaufentscheidung, was dann auch wieder so ein bisschen rückarbeitet im Sinne von, was spiele ich denn überhaupt? Natürlich, es kann auch andersrum funktionieren, es hängt natürlich vom eigenen Budget ab. Aber höher, besser, weiter hat halt auch einfach die Grenzen. Ab einem bestimmten Punkt interessiert mich nicht, wie realistisch ein Spiel aussieht, wenn das Spiel an sich nicht mehr gut ist. Weil auch das so ein Punkt ist, nur weil die Grafik besser wird, nur weil die Welten größer werden, heißt das nicht, dass die Spiele besser werden. Und da gibt es ja jetzt auch Beispiele, sind zwar jetzt eher die Live-Service-Games, die da so ein bisschen drunter leiden, aber dass auch einfach bestimmte Investitionen in Spiele gar nicht mehr sich rechnen, weil einfach die Spielenden nicht mehr erreicht werden, weil man als Entwickler gar nicht auf dem Schirm hat, dass bestimmte Sachen gar nicht funktionieren. Bei den Live-Service-Games war es jetzt der Punkt, naja, ein Mensch kann nur so viele Live-Service-Games auf einmal spielen. Wenn die Live-Service-Games vor allem verlangen, dass man das eigentlich als Vollzeitjob sieht, dann spiele ich maximal eins davon. Ich spiele nicht 5 parallel. Und dann kann man...
Perfekt so ist, ne? Weil ich nur ein Live-Service-Game gespielt dann.
Ja. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
Tut mir leid.
Ich hab auch schon das nächste Thema, nein, du hattest noch was, Mario, Entschuldigung.
Nee, mach mal erstmal. Also ich kann noch irgendwie.
Ich find's ganz spannend, wir als Netzbegründung sind ja große Open-Source-Fans und deswegen finde ich spannend, dass ihr beide so ein bisschen auch von der entwickelnden Seite kommt. Ja. Denn für uns ist Open-Source, also einerseits, es gibt Souveränität gegenüber den UserInnen, es schafft Transparenz, es entfesselt aber auch ganz ungeahnte Potenziale, weil nicht jede und jeder alles im stillen Kämmerlein alleine machen muss, sondern da durch diesen Open-Source-Gedanken, also dass der Quellcode offen verfügbar ist, dass andere daran mitentwickeln und mitwirken kann, einfach ungeahnte Potenziale genutzt werden kann. Ist sowas in der Gaming-Industrie auch vorhanden? Gibt es da bestimmte Software, die sowas nutzt oder seid ihr eher so auf einer, oder ist das eurer Wahrnehmung eher alles proprietär?
Ja und nein. Also bei den Spielen an sich definitiv nicht Open Source. Denn naja, wenn ich ein Spiel Open Source entwickle, warum sollte es irgendjemand kaufen? Aber die Engines, allen voran Godot, was man sich selber eben runterladen kann, zum Entwickeln benutzen kann, was eben aber auch alles freilegt. Es gibt andere Engines, die
da... Kannst du kurz erklären, was eine Engine ist?
Ja, natürlich. Eine Engine ist quasi ein Programm zum Spiele entwickeln. Man kann die Welten bauen, man kann programmieren, man kann letztendlich all das, was man benutzt, zusammenführen und letztendlich damit dann auch sagen, hey, ich habe jetzt mein Spiel hier entwickelt, ich habe es getestet und dann kann man das Ganze auch letztendlich als fertiges Programm ausgeben. Man kann je nach Engine auch direkt sagen, ich möchte das zum Beispiel für den Online-Markt ausgeben, dass es direkt online gespielt werden kann. Ich möchte, dass es für eine bestimmte Konsole geportet wird. Ich möchte es vielleicht auch direkt mit Steam verknüpfen. Man kann damit auch an Analytics verknüpfen. Es ist ein sehr weites Feld. Es gibt verschiedenste Engines. Unreal, Unity, Godot, RenPy, Twine, gibt sehr viele. Und eben die wenigsten sind Open Source, aber deswegen muss ich Godot einfach nochmal nennen. Godot ist Open Source. Godot wird auch frei finanziert. Man kann damit kommerzielle Projekte entwickeln, ohne dass es da irgendwelche Restriktionen gibt. Es ist super schön. Es ist gerade auch in der gemeinsamen Entwicklung von der Community echt toll. Definitiv. Großer Fan davon. Open Source, sehr schön. Bei den Spielen, wie gesagt, sehe ich da nicht so die Möglichkeit, es sei denn, man sagt eben, hey, ich habe da ein Spiel als Ansatz, möchte aber eine Community drumherum bauen. Denn, naja, jeder, der mitmachen kann in so einer Community über so einen Open Source Ansatz, ist natürlich auch motivierter, wirklich mitzumachen.
Meinst du damit so Modding-Communities? Also Skyrim ist ja, glaube ich, kein Open-Source-Spiel, aber es gab eine riesige Modding-Szene und das wird auch von den Entwicklern irgendwie unterstützt. Ist das so, Wolf? Oder bin ich da zu noobig und das war ein total doofes Beispiel?
Modding ist eigentlich auch nochmal ein interessantes Thema, weil man würde denken, okay, da können jetzt die User irgendwie eigenen Content generieren und das ist eigentlich total schädlich für unser Game. Wenn man sich aber zum Beispiel mal City Skylines anschaut, das ist natürlich sehr gut dafür eignet, da konnte man so eigene Gebäude erstellen, eigene Mods, das Spiel hat gelebt durch die Mods. Das konnte nur so erfolgreich werden, weil die Community da mitarbeiten konnte, weil die eigenen Content da mit beisteuern konnten. Ich glaube, das Game an sich war nicht Open Source. Das war immer noch Closed Source, aber es hat quasi die Tools gegeben, um in bestimmten Bereichen ansetzen zu können. Und das hat es so erfolgreich gemacht. Und ich glaube, das ist auch was, das ist ganz interessant, die Game-Szene ist halt nicht so offen für Open Source, die EntwicklerInnen vor allem. Also es ist aber auch als normal wahrgenommen. Also ich habe mit vielen Leuten geredet, die halt sich für Open Source im Softwarebereich einsetzen, die es auch nicht als Problem ansehen, dass das in der Games-Branche so ist. Also ich sage jetzt nicht, alle Games müssten Open Source werden, einfach weil das da nicht sehr sinnvoll ist. Ich denke aber schon, dass es halt viele Bereiche gibt, die Open Source werden können und auch gerade sicherheitsrelevante Bereiche, dass auch die Open Source potenziell werden können. Mir fehlen ja noch konkrete Ideen. Aber ich wäre da voll offen für.
Sowas wie Steam Vac beispielsweise, dieser Anti-Cheater-Schutz? Oder
mal ja, zum Beispiel Steam, aber auch schon die Software in den Spielen. Ich meine, jedes Games-Unternehmen verwaltet ja die Daten von UserInnen selbst. So, und teilweise hast du halt schon, ich meine, viele Games sind auch soziale Netzwerke in einem Weg. Und da, dass das nicht Open Source ist, kann schon potenziell ein Risiko haben. Ich habe jetzt noch nicht davon mitbekommen, dass es das hat, aber das Gute ist ja auch, die meisten Game-Unternehmen sind eher progressiv noch, aber es sind natürlich auch große Wirtschaftsinteressen dahinter. Ne? Und du hast halt aber auch sowas wie, das ist übrigens auch ganz interessant, das steht in unserem Positionspapier, übrigens gerne in unserem Positionspapier schauen auf der Website, da sind nämlich viele von unseren Themen mit drin.
Was ist denn eure Website? Kannst du das mal kurz sagen?
Dergrüne.gg.
GG steht für Good Game.
Good Game, ah ja. UE, ne? Pixelgrüne UE. Wo war ich jetzt?
Na, du hast das Positionspapier in der Hand.
Ja. Genau, das Positionspapier. Wir haben da auch einen Punkt, wo wir auf Report-Systeme auch hinweisen, weil aktuell ist es ja so, dass in Spielen, wenn sich jemand nicht gut verhält, sag ich mal, politisch, dann kann der gesperrt werden. Das wird von ModeratorInnen entschieden und die sperren den dann. Kann auch durch Hacking passieren oder anderes. Dann ist es aber so, dass sich viele Leute zum Beispiel einfach einen neuen Account machen können, wenn das System doof ist, oder zumindest die IP wurde gesperrt, dann, keine Ahnung, kann man ein anderes Gerät nutzen oder man ultraschlau ist, kriegt man da irgendwie, man kriegt einfach den Weg drum rum. Und es ist in einem Weg spannend, weil die Unternehmen sich die eigene Kundschaft aussperren. muss man auch nicht so drüber nachdenken, so. Also, die machen das da immer mit einem Kalkül. Die sperren halt die schlechte Kundschaft weg, weil die ja auch auf die gute Kundschaft trifft und dann, wenn sie die quasi vergraulen, dann ist es ja auch ein Wirtschaftsinteresse. Wenn jetzt aber das zum Trend wird, wie in den USA zum Beispiel, dass irgendwie ein schlechtes Verhalten total die Norm wird und da kannst du dann eigentlich gar nicht mehr alle wegsperren für die Sachen, dann wird es schon wieder auch kritischer, weil dann die Unternehmen entscheiden, wer auf deren Plattformen was sagen darf und wie. Und dann verdrängt sich zum Beispiel auch zum Beispiel wieder die gute Spielerschaft, die wir aktuell haben, weil wir haben ja mehr Diversität aktuell in der Spielerschaft bei vielen Spielen. Dann wird das auch verdrängt dadurch. Ich meine, man hat das auch schon von Toni gehört, viele Frauen im Hinterfall so trauen sich nicht, in Voice-Chats zu reden. Auch ich als junge Person habe mich sehr selten getraut, in Voice-Chats zu reden, einfach weil es halt ein sehr toxisches Umfeld häufig ist. Ich meine, ja, man spielt kompetitive Spiele. Ich meine, wer mal Fußball gespielt, auch da wird man häufig angefreundet, wenn man irgendwie nicht so gut spielt. Das ist wie im echten Leben. Aber es ist halt nicht sehr motivierend. Da müssen Spieler darauf achten. Und wir würden das ganz gerne, dass das Reportsysteme potenziell auch über die Bund-ID verknüpft werden, at some point. Sodass man halt wirklich die Personen anonymisiert halt sperren kann von diesen Spielen und man darauf Zugriff hat. Ist aber noch ein bisschen fern in der Zukunft.
Ich würde ganz kurz noch zum Thema Open Source was einwerfen. Den Vergleich, den ich so ein bisschen sehe, ist, ich musste da jetzt an Doom denken. Super altes Spiel und es gibt eine riesige Community drumherum. Es gibt, ich glaube, 2, 3 eigene Mini-Engines, die geschrieben wurden, damit Leute selber Level schreiben können. Das wird geduldet. Das komplette Spiel ist inzwischen auch, naja, das alte Spiel, so verfügbar, dass man diese Level wirklich einbauen kann. Da sind komplett eigene Spiele letztendlich entstanden. Das wird von den Entwicklern geduldet und es hält das Spiel am Leben. Das Ding ist aber auch, weil da keine finanziellen Interessen verloren gehen. Und ich glaube, da ist genau dieser Schnittpunkt bei Spielentwicklerinnen. Solange kein Verlust entsteht, ist so eine Modding-Community einfach wirklich nur eine Fanbase, die sich sammelt. Es ist eigentlich ein Potenzial, um Fans, um Spiele am Leben zu halten, selbst wenn sie vielleicht ihren Aktualitätszeitraum schon längst überschritten haben.
Das ist ja für Entwickelnde, glaube ich, nicht immer so leicht abzusetzen, wo da jetzt eine finanzielle Konkurrenz entsteht und wo ein Mehrwert entsteht. Ich mache das mal an dem Beispiel, das ich zu meinen Kindheitszeiten gezockt habe. Warcraft 3 war so ein Strategiespiel. Das hatte, glaube ich, auch so einen eigenen, also man konnte da ins Battle.net, glaube ich, hieß es damals, rein und dann konnte man da Custom Maps runterladen. Eine dieser Custom Maps war Defense of the Ancients oder Dota, aus dem das heutige Dota und auch League of Legends hervorgegangen sind. Da hat sich ein komplett anderes Studio drum gegründet. Das ist dann auch, glaube ich, von Blizzard Entertainment als Publisher zu Steam gegangen. Also das war ja für die von Anfang an nicht absehbar. Wie könnten man es denn eurer Meinung nach schaffen, dass Entwicklende das als Mehrwert sehen, dass sie ihre Technik öffnen, dass sie so eine Modding-Community vielleicht nicht nur dulden, sondern aktiv fördern?
Zum Beispiel der erste Gedanke wäre tatsächlich ein Level-Editor, dass Leute selber Maps direkt schon im Spiel bauen und anderen zur Verfügung stellen können, weil man dann direkt so ein bisschen bündelt. Dass sich über diese Maps vielleicht eigene Spielideen entwickeln und eigene Studios gründen, das ist ja kein finanzielles Interesse, das verloren geht, sondern das wäre so oder so passiert. Nur, dass sie jetzt hier ihre kreativen Ursprung gefunden haben, vielleicht auch sagen, hey, wir entwickeln unsere Spiele in Anlehnung, in Referenz an, dass man da Verknüpfungen sieht, dass man das Potenzial sieht zu sagen, dieses Studio ist nur entstanden, weil wir denen mal die Möglichkeit gegeben haben zu experimentieren, dass da auch Synergien entstehen, dass man sagt, man kann zusammenarbeiten, dass man vielleicht auch einfach das Positive sieht, weil nur weil andere Entwicklerstudios entstehen, heißt es ja nicht, dass das Konkurrenz immer ist. Das ist so ein Punkt. Der andere ist auch, dass man halt ganz klar auch einfach mit diesen Modding-Communities interagiert, weil ein Problem, was ich bei manchen Titeln sehe, ich habe leider den konkreten Titel, fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber dass da sehr hart gefrontet wird. Das wird ignoriert, das wird nicht wahrgenommen und wenn es dann aber mal irgendwie größer wird, dann wird direkt geklagt, weil dann wurde ja vielleicht gehackt etc. Dass man einfach offener damit umgeht und vielleicht sich auch einfach damit beschäftigt, weil naja, man muss sich mit seinen Fans, mit seiner Community beschäftigen, weil dieses Abgrenzen mit Modding Community, das sind Fans, die haben das Spiel gekauft, die fanden das Spiel so gut, die fangen an, eigene Sachen zu machen, weil sie da mehr von wollen.
Aber auch von der Gestaltungsperspektive. Ich glaube, die KünstlerInnen, die an Spielen arbeiten, wenn Detroit Become Human auf einmal Einhorn reingeordnet bekommt von dem Modern, ich glaube, sie machen für die Hölle heiß. Also nicht jedes Spiel kann Modding-Tools gebrauchen. Ich glaube, da gibt es Spiele, die sich sehr eignen dafür. Und ich meine, Skyrim zum Beispiel wäre, glaube ich, nie so beliebt gewesen. Hätte es nicht so viele Mods. Ich finde, manchmal sind die aber auch ein bisschen silly. Sie hauen mich ein bisschen aus der Immersion raus. Natürlich kann man sich aber entscheiden, ob man die haben möchte oder nicht. Und es ist aber auch ein Aufwand, solche Modding-Tools zu machen. Also wir sagen ja nicht immer, unser ganzes Spiel wird Open Source. Tobt euch aus. Sondern es müssen ja wir müssen Tools dafür entwickeln, damit entwickelt werden kann. Das heißt, wir geben auch wieder ein bisschen vor, ne, wie entwickelt werden kann. Aber trotzdem ist es ja eigentlich ganz schön, dass dann zumindest nicht alles so im Chaos endet, sondern dass ein bisschen Kontrolle halt es darüber gibt. Und ja, da ich noch auf Godot, weil mir das gerade eingefallen ist. Ich habe gehört, zum Beispiel Godot soll gar nicht so gut sein zum Entwickeln. Also ich war jetzt letzten...
Noch nicht.
Ja, noch nicht. Hoffen wir, noch nicht. Also ich war halt auch auf so kleineren Indie-Veranstaltungen, wo halt mit Godot auch schon entwickelt wurde. Und ein Freund von mir hat auch mit einem Freund in Godot angefangen zu entwickeln, hat Unity-Kurse geskippt, hat erstmal Godot gemacht und die meinen halt, die kommen gar nicht gut klar damit. Das ist halt auch so ein Ding, was bei Open Source häufig fehlt, ist die User-Freundlichkeit. Und eben die Features. Ich meine, Unity, das größte Konkurrenzprodukt, die beliebteste Engine, die ist halt kostenlos verfügbar. Ist da mittlerweile auch in die Börse gegangen und haben deswegen einen großen Druck, ihre InvestorInnen zu befriedigen und denen ein Investment zu geben.
Wobei man da jetzt auch dazu sagen muss, Unity hat schon ein paar Jahre Entwicklung hinter sich und auch ein deutlich größeres Studio, während Godot, zitiert mich nicht, von einer Person seit ein paar Jahren gefühlt entwickelt wird und jetzt langsam erst wegen einiger Patzer der Konkurrenz Aufschwung und Finanzierung bekommen hat. Also Godot hat in den letzten 2 Jahren einige Sprünge gemacht. Ich habe selber schon mit Godot gearbeitet. Ich würde auch sagen, ich mag Unity noch lieber. Godot hat sich aber deutlich entwickelt und die fehlende Dokumentation ist so ein Punkt, weil diese Benutzerfreundlichkeit kommt auch daher. Godot ist noch nicht so bekannt gewesen, es ist noch nicht so gut dokumentiert. Möchte ich nur einwerfen.
Unity hat sich auch schon viele Sachen halt eingekauft. Also häufig sind es sogar Sachen gewesen, die aus der Community entstanden sind. Das ist Community, das waren schon Produkte, die für die Engine entstanden sind. Und dann von Unity eingekauft wurden, weil die jetzt halt viel Geld haben. Und die hat in die Engine mit integrieren. Cinemaschinen zum Beispiel, Kameratools. Unity will auch mehr in die Animationsrichtung gehen, was für uns Entwickler eigentlich total scheiße, weil uns das nicht viel bringt. Und die quasi ihr Geld jetzt benutzen für Tools, die eher in die Game-Entwicklung gehen können. Das Schlechte aber ist an Closed Source, ist, dass die Unternehmen machen können, was sie wollen. Und das kann man potenziell mit Open Source begegnen. Ich denke aber auch, vielleicht kann man es noch mit politischen Richtlinien begegnen. Da bin ich noch offen. Es gab ja letztens zum Beispiel das Problem mit Unity, dass sie einfach gesagt haben, so, wir schmeißen jetzt unsere ganzen Lizenzen, unser Lizenzmodell um. Das ist vor allem
von einem Jahr oder so.
Ja, weil deren Aktienkurs auch ein bisschen eingebrochen ist.
Da war mal das Problem. Ich glaube, das Problem ist nicht allen so bekannt.
Ja, also das Problem war, wie gesagt, Unity geht an die Börse, hat kein Geld mehr. Und dann sagen sie so, jo, rückwirkend für alle unsere Spiele gelten jetzt andere Bedingungen. Also für jedes Öffnen des Spiels, für jeden Download bezahlt ihr jetzt so und so viel Cent. Ich glaube, 6 Cent pro Download oder so. Das heißt, selbst Free-to-Play-Games, kostenlose Spiele, die im Browser verfügbar sind, müssen das gleiche bezahlen. Wenn jetzt jemand im Browser dein Spiel auf itch.io anspielt, musst du Unity 6 Cent bezahlen.
Als Entwicklerin.
Richtig, als Entwickler. Das ist insane. Wenn 100 Leute dein Spiel spielen, aber nichts bezahlt haben, musst du trotzdem Unity 6 Euro bezahlen dafür oder so. Ist crazy. Und das ist rückwirkend. Das ist total verrückt. Und das Problem bei SpielentwicklerInnen ist, Wir haben halt diese Engine und wir kennen diese Engine. Das ist wie ein Werkzeug für uns, was in Hand und in unser Blut übergegangen ist. So, weil es ist halt auch super viel Arbeitszeit, die damit reinfließt. Wir müssen diese Engines lernen, wirklich. Ich kenne Unity seit 10 Jahren. Ich kenne immer noch nicht alle Features von dieser Engine. Und dadurch ist es quasi so, wenn Engines einfach sagt, okay, dann geh doch zu einer anderen, geh doch zu Godot. Es ist halt nicht so einfach. Es ist wirklich nicht so einfach, eine Engine zu wechseln, weil du halt komplett das neu lernen musst. Du musst teilweise Jahre da rein investieren, um wirklich gut in diese Engine zu werden. Deswegen wäre es quasi so wichtig, wenn Engines mehr kontrolliert werden, auch in der Politik. Jetzt
versuchen wir nochmal abschließend von diesem tiefen Nerd-Level, auf das wir gerade vorgedrungen sind. Ich liebe das ja, aber so ein bisschen aufs Allgemeine zu gehen. Ihr wart heute das erste Mal oder dieses Jahr das erste Mal als Pixelgrüne bei einer BDK.
Danke euch.
Sehr gerne. Netzbegründung hat sich sehr gefreut, dass ihr hier am Stand wart. Die Netzbegründung freut sich genau wie pixelgrüne.gg auch immer über neue Mitglieder.
Ja.
Bei uns geht das über netzbegründung.de. Schaut doch gerne mal vorbei. Aber euch wollte ich fragen, kommt ihr auf die nächste BDK wieder? Was wird sich da bis dahin bei den Pixelgrünen verändern?
Definitiv mehr Vorbereitung und frühere Anreisezeit. Ich hätte gesagt, ja, wir gehen dahin.
Nächste BDK ist ja eigentlich schon Anfang des Jahres nächstes, ne?
Dann ist das wohl so.
Nee.
Ich fand's sehr wichtig, weil auch einfach mit Leuten zu reden, die in der Politik deutlich aktiver sind. Ich muss sagen, ich bin noch nicht so lange aktiv bei den Grünen. Aber da sich zu vernetzen und eben auch das Thema bewusster zu machen, zu sagen, was da alles für einen Mehrwert drinsteckt, ich finde das wahnsinnig wichtig. Und gerade eben auch, um andere Vernetzungspunkte zu finden, für das Thema öffentlich-gerichtliche Games-Mediathek.
Also wir werden am Dienstag jetzt Vorstandswahlen haben, weil das Jahr ist um, wir werden Vorstandswahlen haben. Und dieser neue Vorstand wird dann Pixelgrüne wahrscheinlich bei der Vereinsgründung begleiten. Wir werden einen Verein gründen. Wir werden hoffentlich dann eigene finanzielle Mittel zur Verfügung haben. Ich weiß nicht, ob das rechtzeitig für die BDK ist, dass wir dann schon einen eigenen Stadtplatz finanzieren können. Vermutlich nicht. Aber ich glaube, Pixelgrüne werden jetzt in den nächsten Monaten auch nochmal eine potenziell relevante Rolle spielen im Wahlkampf, im Bundestagswahlkampf. Wenn man sich anschaut, wie viele GamerInnen es gibt, 70-90% junge Leute zocken regelmäßig. Auch, wie ich schon meinte, auch ältere Leute spielen sehr gerne oder entwickeln auch an den Games. Ich glaube, es ist ein total relevantes Feld, das mehr zu betrachten und jetzt im Bundestagswahlkampf auch ehrlich, ich habe gesagt, Grüne sind die Partei für GamerInnen, denen zu zeigen, hey, bei uns habt ihr ein politisches Zuhause und wir nehmen das Thema ernst. Und ich glaube, viele Abgeordnete nehmen das Thema auch ernst, so wie ich das mitbekomme. Und quasi, wenn man sich politisch engagieren will, und ich glaube, viele GamerInnen sind progressiv, wachsen mit progressiven Werten auf, einige auch nicht. Aber gerade die, die halt schon progressive Werte haben, sollten wir unbedingt inspirieren, auch sich bei uns umzuschauen, bei Pixelgrüne gerne reinzujoinen. Ich meine, wir sind nicht nur für grüne Mitglieder, wir sind für alle offen. Und Discord-Server ist für alle offen. Und wird auch weiterhin kostenlos bleiben, auch wenn wir im Verein sind. Nicht so wie bei anderen Gaming-Organisationen von Parteien.
Und wenn man bei euch mitmachen möchte?
Ja.
Wie läuft das? Man
gerne
kann auch auf Pixelgrüne?
Auf den Discord-Server gerne gehen. Oder uns anschreiben. Unsere Kampagne geht auch über
Netzbegrünung.
Und Netzbegrünung, richtig. Da benutzen wir das Tool, um halt nicht auf den Discord-Server den Zwang zu haben. Genau, und auf Social Media reinfolgen, da posten wir so neuen Sachen und den Podcast auch gerne hören. Pixel Grüße gibt's auf allen Podcast-Plattformen, auch auf Spotify, aber auch im RSS-Feed, auf der Website, wenn man es ungefähr nicht nutzen will.
Seit 2 Tagen, glaube ich, auch im Fediverse auf Mastodon seid ihr jetzt angekommen. Ja. Voll cool. Vielen lieben Dank dafür.
Sehr gern.
Ja, dann können wir uns nur ganz herzlich bedanken, dass ihr hier wart, dass ihr Pixelgrüne vorgestellt habt und würden euch sehr gerne wieder einladen für die nächste BDK.
Vielen Dank schon mal.
Das war ein großer Spaß mit euch. Vielen lieben Dank und ich hoffe, wir haben ja noch 1,5 Tage BDK vor uns hier an diesem Stand. Ich hoffe, ihr werdet jetzt nicht sofort verschwinden, sondern wir bleiben auch weiterhin im Austausch.
Voll gern. Danke euch.
Wir danken euch.
Das war unsere Sonderfolge zusammen mit der Netzbegrünung. Aufgenommen am 16. November auf der 50. Bundesdelegiertenkonferenz von Bündnis 90 Die Grünen in Wiesbaden. In der nächsten regulären Folge sprechen wir dann mit Dr. Linda Breitlauch, Professorin für Game Design an der Hochschule Trier, über den Schaffungsprozess von Spielen in Deutschland und deutschen Hochschulen, wagen einen Blick in die Branche und deren Herausforderungen mit der Finanzierung von Projekten und spekulieren, wie wir den Game-Standort Deutschland ankurbeln können. Wir bedanken uns bei allen Teilnehmenden der Netzbegründung für diese tolle Gelegenheit. Wir hören uns dann wieder in der nächsten regulären Folge. Tschüss!